Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühlingstag, einen wunderschönen Frühlingsmorgen und hoffe, dass bei euch die Sonne genauso schön scheint wie bei mir. Es ist für uns eine Freude, wenn wir das Erwachen der Natur erleben, wenn wir spüren, dass etwas Neues beginnt. Und so ist es ja auch wirklich. Für uns hat der Monat Nisan begonnen. Es ist der erste unter den Monaten, so wünscht es Gott, so steht es in der Bibel. Und damit hat auch quasi ein neues Jahr begonnen. Und Gott möchte mit diesem Ablauf etwas ganz Bestimmtes zeigen. Aber damit wir das erkennen können, ich sag mal, das ist gar nicht so einfach. Also, mein Mann und ich, wir waren letztens unterwegs auf einer längeren Autofahrt und haben den Podcast von Welt gehört, diesen Podcast mit der Liebe. Und das war sehr interessant für uns. Wir haben festgestellt, dass unsere Sprache teilweise sehr unterschiedlich ist, dass Wörter, bestimmte Wörter für uns teilweise eine unterschiedliche Bedeutung haben, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, uns unser Verständnis beeinflussen kann. Also ich finde zum Beispiel oft sehr vielleicht drastische, klare Worte. Was schön ist, wenn ich ihm erzähle, wie sehr ich ihn liebe und wie viel ich an ihm schätze und wie viel mir seine vielen guten Eigenschaften bedeuten. Was aber eher vielleicht schmerzhaft oder verletzend ist, wenn ich versuche, ihm zu sagen, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Und dieses Verständnis, was wir davon haben, ist ja geprägt, wie wir vielleicht aufgewachsen sind, welche Worte mit uns gesprochen worden sind, welche Worte wie bei uns zu Hause verwendet worden sind. Und das kann tatsächlich von Partner zu Partner sehr unterschiedlich sein. Und genauso ist es, wenn wir die Bibel aufschlagen. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache, als wir sie kennen, selbst wenn wir sie in Deutsch vorliegen haben. Die Bibel spricht, und das sehen wir ganz besonders in dem Teil, der jetzt immer in unserer wöchentlichen Lesung dran ist. Das ist das dritte Buch Mose, Levitikus, und da geht es um Sprache, die für uns sehr fremd ist. Es geht um Reinheit, es geht um Unreinheit, was im Deutschen eigentlich total doofe Übersetzungen sind. Deswegen wird in vielen Schriften, die vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt werden diese Worte in ihrer hebräischen Ursprungsform beibehalten. Da steht dann zum Beispiel Tuma, also eben nicht unrein, weil es geht um nicht um unsauber, es geht nicht um schmutzig, was wir vielleicht mit diesem Wort verbinden, wenn wir das hören. Es geht um ein spirituelles Ungleichgewicht. Und wir haben hier also Konzepte, die wir nicht ohne weiteres verstehen können, weil sie spirituell sind, weil sie eine andere Sprache sprechen, weil wir dafür ein anderes Verständnis lernen müssen. Und genauso geht es uns mit dem Fest, was vor uns liegt, mit diesem Pessachfest der Erlösung und der Freiheit. Und ich habe heute Morgen schon einige Pessachlieder gehört und in mir stieg diese Freude auf, dieses Fest wieder feiern zu dürfen. Das ist so eine ganz besondere, tolle Atmosphäre, die entsteht, wenn wir über die Freiheit nachdenken, die Gott uns gibt, wenn wir die erleben dürfen, wenn wir wissen, wie frei Gott wirklich machen kann. Und es steht dort drin in unserer Haggadah, die wir verwenden an dem Sederabend, Wenn du uns nicht erlöst hättest, dann wären wir immer noch Pharaos Sklaven. Nun gibt es in Ägypten gar keinen Pharao mehr. Es geht hier um spirituelle Konzepte. Es geht hier darum, dass wir von uns selbst befreit werden müssen, von Gedanken, Gefühlen, von Verhaltensweisen befreit werden müssen, die uns eben nicht Freude und Glück und Freiheit bescheren. Und das ist das Thema, was wir an jedem Pessach bewegen, dass wir das alles loswerden können, innerlich, das Loslassen, was uns belastet, uns nicht nützlich ist. Es sind alles geistliche Prinzipien und Konzepte. Und alles, was wir tun, sendet Signale in diese geistliche Welt, hat eine geistliche Bedeutung. Ägypten wird in der Bibel ganz oft wiedergegeben. Ich hätte es mal zählen können, habe ich nicht gemacht, wie oft dieser Term Haus der Knechtschaft wiedergegeben wird für Ägypten. Es ist das Haus der Knechtschaft, was uns eigentlich allen ganz gut bekannt ist. Es geht um Schuld, um Scham, um schädliche Ängste und Zwänge, um Verhaltensweisen, die uns zu schlechten Gewohnheiten oder sogar Süchten geworden sind. Es geht um Depression. Es geht um, ja, dass wir uns von anderen abkapseln, um schlechte Gefühle, die wir haben, um all diese Dinge, die wie so ein enges Gefängnis, ein Ort der, nicht der Weite, der Freiheit, der Schönheit, sondern der Dunkelheit, der Enge und des Alleinseins. Wir kennen das. Wir kennen das und wir versuchen zuerst, uns selbst daraus zu befreien. Wir versuchen da irgendwie rauszukommen mit, weiß ich nicht, positiv denken, mit, vielleicht fragen wir auch einen Doktor um Rat oder versuchen dies und das. Und das ist diese schlechte Seite, die das hat. Es geht immer tiefer hinein. Es ist wie so ein Treibsand. Je mehr wir uns abstrampeln, umso tiefer verstricken wir uns in die Schuld, in all diese Sachen, die zu unserem Charakter vielleicht gehören, die wir missbraucht haben, in Dinge, die uns und anderen schaden. Wie kommen wir da raus? Und es gibt eine interessante Stelle im Hohen Lied der Bibel, in diesem Liebeslied der Bibel, die, wenn man eine deutsche Bibel liest, scheinbar gar nicht dazu passt. Und zwar ist dieses Hohelied der Liebe ein Lied, was ebenso wie alles, was ich eben erklärt habe, eine Metapher ist für geistliche Prinzipien. Und in deutschen Bibeln wurde das zu einem Verständnis geglättet, was nur noch Liebe zwischen Mann und Frau wiedergibt. Es geht hier aber um die Liebe des Menschen zu Gott, um die Liebe Gottes zu uns Menschen, um diese Liebesbeziehung zwischen Schöpfer und Mensch. Und das ist in den Übersetzungen, die ja immer auch Interpretation sind, leider so verändert worden, dass man diese Ursprungsbedeutung im deutschen Text nicht mehr wahrnehmen kann. In meinem deutschen Text steht zum Beispiel, Hohes Lied der Liebe 1, Vers 4, nimm mich mit zu dir, komm, lass uns eilen, der König hat mich in sein Zimmer geführt. Das ist ein Vers, was uns im Deutschen nicht viel sagt oder der einigermaßen nichtssagend ist und worüber wir wahrscheinlich nie einen Podcast gemacht hätten. Aber im Hebräischen steht, zieh mich heraus, ein Wink von dir, und wir rannten mit perfektem Glauben hinter dir her in die Wüste. Der König brachte mich in seine wolkensäulengeschmückte Kammer. Was immer wir tun, wir sind voller Freude und jubeln über deine Tora. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied in einem einzigen Vers im Verständnis. Dieser Vers spricht hier von der Erlösung aus Ägypten. Und das Erste, was wir hier lesen, ist dieses Zieh mich heraus, Gott. Und es gibt eine schöne Auslegung vom Rabbiner Scheißtaub, der erklärt das sehr schön für alkoholabhängige Menschen, die ja eben auch diese Schritte gehen müssen, sich selbst nicht befreien können oft, ne? Also das geht nicht von allein, dass wir uns von Süchten, von solchen Gebundenheiten freimachen können. Und das Erste, diese Phase 1, wie er sie beschreibt, ist, dass wir zu Gott schreien, zieh mich raus aus diesem Treibsand sozusagen, ne? Ich kann mich hier raus nicht allein befreien, ich stecke fest, ich komme nicht raus. Und ich finde diesen Gegensatz so schön, zieh mich raus und dann werden wir dir nachlaufen, nacheilen. Da ist so eine Aktion dann plötzlich da und in der ersten Phase ist gar keine Aktion möglich. Wir können nicht selbst uns daraus befreien. Wir können nicht selber raus aus diesen Sachen. Und Ägypten war das Haus der Knechtschaft für das Volk Israel für mehrere hundert Jahre und sie haben zu Gott geschrien. Und auch bei uns dauert diese Phase manchmal eine ganze Weile. Wir bitten Gott, wir rufen zu ihm, wir erklären ihm, dass er der Einzige ist, der uns befreien kann. Das ist diese erste Phase, dass wir das erkennen. Er ist der, wo uns Hilfe herkommt. Der Einzige, wo uns Hilfe herkommen kann. Und die zweite Phase ist dann ein Wink von ihm. Und das haben wir in Ägypten. Die bekamen den Auftrag, dieses Lamm zu schlachten, dieses zuzubereiten, dieses Lamm der Erlösung. Und das ist ein Schritt in der Erlösung, den viele Menschen tun. Es ist der Glaube. Es ist, ich gehe diesen Schritt, ich glaube, ich vertraue Gott, ich nehme sein Erlösungswerk an, ich verlasse mich auf seine Erlösung. Und das ist der erste Schritt, bei dem aber auch schon viele wieder stecken bleiben. Und damit erleben sie nie dieses, ich laufe dir nach voller Freude, ich juble über deine Tora, ich werde in die innerste Kammer geführt. Das sind nämlich folgende Schritte. Israel lässt den Sauerteig der Sünde, den Sauerteig der Knechtschaft, diesen Sauerteig, der uns eben nicht demütig zu Gott kommen lässt, den lässt Israel ganz weit hinten. Und wir haben dieses Brot der Befreiung, dieses Brot der Heilung. Das ist die Matza. Das ist dieses ungesäuerte Brot, was wir 7 Tage lang essen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Ruf in die spirituelle Welt. Wir essen dieses Brot der Befreiung, weil wir Dinge jetzt so tun, wie Gott sie möchte. Es ist immer noch Brot, aber es ist ein ganz anderes Brot. Bin ich bereit, die Dinge so zu tun, wie Gott sie möchte? Und da lassen wir viele, viele, viele schon hinter uns, die über diesen Punkt nicht hinauskommen, die eben sagen, ich möchte essen, was ich will, ich möchte tun, was ich möchte. Das ist vollkommene Freiheit. Und das ist aber nicht die Freiheit der Bibel. Das ist nicht die Freiheit, die Gott uns anbietet. Gott bietet Befreiung aus diesem Haus der Knechtschaft an und er bietet aber gleichzeitig an, dass wir zu ihm gehören, dass wir für ihn arbeiten, dass wir ihm dienen. Ein Leben ohne Dienen, da kommst du ganz schnell wieder unter die Knechtschaft deines alten Ichs und bist ganz schnell wieder in diesem Haus der Knechtschaft drin. Das gibt es nicht. Es gibt eine schöne Anekdote, ich weiß gar nicht, wo ich die gehört habe, wo jemand sagt, also es ist auch wieder so eine Metapher, ne? Eine Geschichte. Ein Jude sitzt im Auto und betet und bittet Gott um Befreiung und um Heilung und Gott sagt zu ihm, okay, heute ist die Befreiung zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Was bist du bereit zu zahlen? Und er sagt, na okay, ich habe $20 bei mir. Okay, gesagt Gott, für $20 ist heute die Befreiung erhältlich. Naja, sagt er, also Gott, jetzt guck mal, ich fahre mit dem Auto und ich muss das tanken, sonst komme ich hier nicht weiter. Also, das geht so nicht. Okay, sagt Gott, heute ist die Befreiung zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Der Preis beträgt $20 und dein Auto. Naja, sagt er, aber also wenn ich dir jetzt mein Auto gebe, dann kann ich nicht mehr zur Arbeit fahren. Also, wie soll ich das dann machen? Okay, sagt Gott, die Befreiung ist besonders günstig zum Preis von $20, deinem Auto und deiner Arbeit. Nee, sagt der Gott, das geht nicht. Ich habe ja noch Familie und Kinder und meine Frau. Wie soll das werden? Wie soll ich das Haus abbezahlen? Okay, sagt Gott. Letzten Endes geht es also so weit, dass Gott sagt, die Befreiung ist erhältlich für $20, das Auto, den Job, das Haus und die Familie. Und dann fällt dem Mann auf, dass er lieber hätte seinen Mund halten sollen und er ist ruhig. Und Gott sagt zu ihm, hör mal, ich habe hier $20. Das sind meine $20. Die gebe ich dir. Aber du kannst dafür, es sind nicht deine $20, du kannst damit nicht machen, was du möchtest. Du musst sie für Sachen ausgeben, wie ich sie ausgeben würde. Und guck mal, ich habe hier ein tolles Auto. Du hattest so eins auch mal. Das ist wirklich ein schönes Auto. Ich würde dir das geben, aber es ist nicht mehr dein Auto. Du musst es für Dinge verwenden, wie ich sie für richtig halte. Und genauso ist es mit dem Job, mit der Arbeit, mit der Familie. Wir bekommen das Ganze von Gott wieder. Gott nimmt uns nichts weg, aber er verwandelt es. Wir behandeln die Dinge jetzt so, wie Gott sie behandelt werden möchte. Wir versuchen uns auf der Arbeit so zu verhalten, wie Gott es möchte. Wir versuchen unsere Familie so zu behandeln, wie Gott es möchte. Wir versuchen unsere Kinder so zu erziehen, wie Gott es möchte. Es ist nicht unseres, dass wir tun können und lassen können, was wir wollen. Und das ist der Punkt, wo wir Gott hinterherlaufen, wo wir wirklich mit ihm Beziehung haben möchten, wo wir sagen, ich möchte das tun, was du möchtest. Und dann steht dort, er führt uns in seine innere Kammer mit Wolkensäulen geschmückt. Das heißt, diese Kammer ist voll mit der Gegenwart Gottes. Und er führt uns in spirituelle Erkenntnisse, er führt uns in Erfahrungen, er führt uns in intime Gemeinschaft mit ihm, die wir uns nie hätten vorstellen können, aber die erreichen wir niemals, wenn wir bei diesem ersten Schritt stehen bleiben und sagen, Gott hat alles getan, ich brauche nichts mehr tun. Wir dürfen ihm hinterherlaufen und dann werden wir wirkliche Freiheit und Wunder und wir werden wow, so viel Gutes erleben, wie du dir das nicht vorstellen kannst. Das ist die Phase 3. Dann geschieht so viel Wunderbares. Wo ist dann nicht Gott? Dann ist Gott überall. weil er uns in diese innerste Kammer führt, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir finden zu diesem Sinn des Lebens, der eben dazu da ist, was Gott hier für uns vorbereitet hat. Wir erkennen, dass er uns hierher gebracht hat, damit wir nützlich sind für diese Welt, weil wir aus einem besonderen Grund hier sind, weil jeder Mensch, dem wir heute begegnen, uns aus einem bestimmten Grund begegnet, weil nichts, was der Schöpfer in unserem Leben plant, irgendwie Zufall ist, sondern es ist alles Absicht. Er führt jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Menschen und er wird bei mir sein. Er wird mir helfen, meine Mission hier zu erfüllen. Er ist der König, der mich in seine innere Kammer führt. Und wenn man diese Metapher so anwendet, dann steckt ja dahinter, dass der König eben eine intime Beziehung möchte, dass er uns eben nicht so im Palast, Vorhof, irgendwo konnten alle Bittsteller kommen, sondern er führt uns in besondere Bereiche, wo er mit uns allein sein möchte, wo er Dinge mit uns teilt, die daraus entstehen, dass er spürt, wie unser Herz für ihn ist. Und das ist so wunderbar, das ist so eine Freude, wie sie dann hier eben in meiner hebräischen Bibel ausgedrückt ist. Wir werden jubeln, wir werden uns immer freuen in seiner Tora. Wir werden seine Liebe mehr und mehr erfahren und erfahren, wie sehr er uns liebt und wir ihn lieben. Das ist die wahre Freiheit, in die wir gehen, in die uns dieser Abschnitt des Jahres führt, dieses Pessachfest, wo der Weg in die Wüste war ja der Weg zum Berg Sinai, wo sie Gottes Maßstäbe erfahren haben, wo sie erfahren haben, was Gott von ihnen möchte. Und so ist auch unser Erlösungsweg. Und ich wünsche dir, dass du auf diesem Erlösungsweg in diesem Jahr wieder einen Schritt vorankommst, dass du weitergehst, dass du erlebst, wie schön das ist, wirklich befreit zu werden. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Du möchtest nie wieder zurück. Es ist ein Gefühl, wofür du dankbar sein wirst für den Rest deines Lebens, weil es dein Leben absolut verändert. Und ich wünsche jedem Menschen diese Erfahrung, weil sie ist das Großartigste, was uns passieren kann. Und Gott bietet sie uns wieder und wieder an. Und die Gelegenheit ist jetzt wieder da, Pessach mit ihm zu feiern. Sei gesegnet. Bis bald.